Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hinter Schülerinnen und Schülern, Lehrern, Kindergarten, Kindern und Eltern liegt eine harte Zeit, das kann man wohl sagen. Wochenlang waren Schulen und Kitas komplett geschlossen. Millionen Väter und vor allem Mütter mussten versuchen, neben dem Homeoffice auch noch die Kinder zu betreuen oder sogar zu beschulen. Lehrerinnen und Lehrer standen vor der Herausforderung, von jetzt auf gleich Unterrichtsstoff online zu vermitteln. Zehntausende Kindergartenkinder mussten ihre Einrichtung wieder verlassen, kaum dass sie eingewöhnt waren, und Schüler aller Altersgruppen vermissten ihre Freunde, bis sie im Zuge der Lockerungen zumindest für ein paar Stunden mal wieder in die Schule durften. Jetzt sind erstmal Sommerferien, die auch durch die Corona-Pandemie bestimmt sind. Danach aber, so haben es die Kultusministerinnen und Kultusminister entschieden, wollen alle Bundesländer wieder in den Regelbetrieb zurückkehren, wenn es das Infektionsgeschehen denn zulässt, so die wichtige Einschränkungen. Einige Bundesländer sind bereits dabei, die Grundschulen und Kitas komplett zu öffnen, so zum Beispiel Baden-Württemberg mit dem heutigen Tag. Aber wird das überhaupt möglich sein, wieder in den Regelbetrieb überzugehen? Liegen dafür schon die Konzepte vor? Was ist mit den Lehrkörpern, die zu den Risikogruppen zählen? Und was ist mit den vielen Kindern aus Familien mit wenig Geld, die sich keinen Laptop leisten können, kein Tablet? Haben die erneut das Nachsehen, wenn wieder auf Online-Unterricht umgestellt werden muss? Sommerferien, dann Regelbetrieb? Können wir Schulen und Kitas wieder vollständig öffnen? Das Thema heute hier bei Kontrovers. Noch einmal herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen unsere Diskutanten vorstellen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Einmal ist das Ulrich Meyer hier im Funkhaus Köln. Er ist Vorstandsmitglied der Landeselternkonferenz in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, schönen guten Morgen.
Dann Christian Piwarz von der CDU. Ihn begrüße ich in Dresden. Er ist Staatsminister für Kultus des Freistaats Sachsen, also im Freistaat zuständig für das ganze Thema Schulen und Kitas. Schönen guten Tag, Herr Piwarz.
Hallo, ich grüße Sie.
Und last but not least, Marlies Thepe. Sie ist Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie ist außerdem ausgebildete Volks- und Realschullehrerin. Sie unterrichtete, ich glaube, über 30 Jahre in Schleswig-Holstein. Sie begrüße ich in Hamburg. Schönen guten Tag, Frau Thepe.
Ja, guten Morgen. Moin, moin.
Moin, moin. Heute früh waren unsere Anrufbeantworter schon geschaltet und es haben sich eine Menge Hörer zu Wort gemeldet.
Schneider aus Düsseldorf, schönen guten Morgen. Ja, selbstverständlich können wir das. Was andere Staaten, Tschechien, Norwegen schon längst können, die sind halt eben einfach besser in fast vielen Bereichen. Das sollten wir hier auch schaffen. Es wird mir viel zu sehr kompliziert diskutiert, zäh diskutiert, gemeckert, gemosert. So typisch deutsch Angst und oh, bloß nicht zu viel. Und nein, es muss jetzt weitergehen und das Ganze zieht sich schon wie ein peinlicher Faden durch die ganze Corona-Krise.
Einzel Nürnberg, Regelbetrieb schon, weil im Schichtbetrieb, wie es jetzt momentan läuft, kommt man nicht weiter im Stoff. Also Regelbetrieb ja, aber die Klassen halbieren, viel mehr Lehrer einstellen, es gibt tolle Nachwuchskräfte in allen Fächern für alle Schularten, dann muss man halt mit der Examensnote nicht ganz so kritisch sein.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Also ich bin der Meinung, dass diese Gelegenheit jetzt genutzt werden sollte, um die Gesamtanzahl der Schüler in den Klassen zu verkleinern. Und wenn dieses geschehen ist, sollte es möglich sein, unter geltenden Infektionsschutzmaßnahmen die Schulen zu öffnen. Vielleicht in einer Art Schichtdienst, sodass dann die einen Schüler vormittags und die anderen Schüler nachmittags kommen können. Wir haben ja nun mal auch Ganztagsschulen.
Wolfgang Wehrmann, Bützow, Mecklenburg-Vorpommern. Wenn man nach vorne gucken will, wie man den Schulbetrieb dann wieder in Gange bringen will, dann muss man sich mal die Mühe machen und auch in die Vergangenheit schauen. Da haben wir eigentlich überall hier Schulen im ländlichen Raum gehabt. Die Kinder sind einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, auf kurzen Wegen. Heute wird das alles, die Schulen sind ja dicht gemacht worden, heute wird das alles mit Bussen durch die Gegend gealbert. Einer steckt den anderen an. Das konnte ja alles nicht groß genug werden. Und meine Frage ist, warum geht man mit der Bildung nicht wieder zurück in die Fläche und die ländlichen Schulen werden wieder erneut aufgemacht?
Ja, soweit unsere Hörerinnen und Hörer, ein Ausschnitt zumindest unserer Anrufer von heute Vormittag. Die Kultusministerkonferenz hat ja entschieden, ich habe es gerade schon erwähnt, alle Bundesländer peilen an, zum Regelbetrieb an den Schulen zurückzukehren, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, die Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz von der SPD, sie hat nochmal betont, der Regelbetrieb ist kein Wunschdenken, sondern unser Ziel. Herr May, von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Ist dieses Ziel richtig aus Ihrer Sicht? Regelbetrieb?
Ja, grundsätzlich ist das Ziel Regelbetrieb wichtig. Es ist ja nicht nur der Bereich Schule, sondern das klang ja auch schon in der Anmoderation aus, ist auch eine Frage der Betreuung. Die Eltern sind darauf angewiesen, eine verlässliche Beschulung und Betreuung für den ganzen Tag zu haben, um eben wieder einmal dazu entlastet zu werden und zum anderen auch in ihrem Beruf wieder arbeiten zu können. Von daher ist das Ziel auf jeden Fall richtig. Die Frage ist natürlich wieder der Weg. Der Plan ist ja jetzt unter Verzicht auf Abstandsregeln den Regelbetrieb aufzunehmen. Wir würden uns lieber die Vorstellung, dass wir einen Schichtbetrieb haben möchten, wie auch gerade angeklungen
gerade
ist.
Vorgeschlagen, ja.
Das war vorgeschlagen worden. Eben vormittags einen Teil beschult, nachmittags eine Betreuung und umgekehrt, weil dieses rollierende System hat gezeigt, so geht es nicht. Das ist keine Verlässlichkeit für die Eltern da, was die Arbeit angeht. Deswegen, das wäre einmal die Frage der Konzepte und inhaltlich, ich denke, es ist wichtig, jetzt nicht im neuen Schuljahr wieder mit dem normalen Lernplan zu beginnen, sondern wir brauchen am Anfang erstmal in den ersten Wochen eine richtige Förderphase, eine Initiative, damit alle Kinder wieder auf dem gleichen Stand sind und auch an dem Unterricht wieder teilnehmen können. Die müssen ja daran gewöhnt werden und die müssen auch wieder auf einen inhaltlichen Stand gebracht werden. Denn das Spektrum der Schüler ist ja von in relativ guter Wohnumgebung bis hin zu sozial schwache. Was ist mit den Kindern? Migrationshintergrund, konnte man in der Zeit der Corona-Krise schwer erreichen.
Und da kennen Sie sich gut aus, denn Sie haben mir erzählt, Ihre Tochter ist vor 2 Jahren noch auf eine Schule in Bonn gegangen, im sozialen Brennpunkt mit hohem Migrationsanteil. Und da haben Sie auch verfolgen können, wahrscheinlich durch Ihre Kontakte auch zu anderen Eltern, welche Folgen jetzt diese Corona-Krise hatte und den Ausfall der Schulen.
Und dann haben wir auch noch die Risikoschülerin, wie soll damit umgegangen werden? Und immer die Frage der Förderschulen. Mit der ganzen Problematik, die sich besonders im Bereich geistige Entwicklung, körperlich-motorisch dann noch zusätzlich ergeben. Das sind immer so die Gruppen, die man leicht aus dem Blick verliert und wo wir möchten, dass sie auch wirklich berücksichtigt werden.
Das sind schon ganz viele sehr wichtige Punkte, die Sie da angesprochen haben, Herr Mayer, von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Werden wir sicherlich zum Großteil zumindest noch vertiefen. Ich möchte aber nochmal bei der Frage bleiben, Regelbetrieb, ist dieses Ziel überhaupt richtig, jetzt nach dem Sommer dort zurückzukehren. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Lehrerverbands, der hat nämlich gesagt, dieser Tag es sei voreilig, diesen Regelbetrieb in dieser Absolutheit anzukündigen. Die Kultusministerkonferenz, die habe sich dem Druck der Ministerpräsidenten und der Wirtschaft und auch der Eltern gebeugt. Marlies Tepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Sie vertreten ja auch die Interessen vieler Lehrerinnen und Lehrer. Und sind selbst ja ausgebildete Lehrerin, haben über 30 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Teilen Sie diese Einschätzung voreilig, diesen Regelbetrieb anzukündigen, so in dieser Absolutheit?
Also die Bundeskanzlerin hat ja mit dem Ministerpräsidenten und Präsidenten am 17. Juni gesagt, dass der Abstand weiterhin eingehalten werden muss und dass das, ich sag mal, die Grundlage dafür war, dass die Pandemie in Deutschland so sehr gut bekämpft werden konnte. Mhm. Deswegen war ich sehr überrascht, als einen Tag später die Kultusministerkonferenz sagte, für uns gelten die Abstände nicht. Aus der Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW muss der Schutz für Lehrerinnen und Lehrer und für alle Schülerinnen und Schüler, die das ja ein Arbeitsplatz ist im Prinzip, dieselbe Arbeitsschutzregeln gelten wie für die Gesellschaft ansonsten. Und die Bundesregierung hat da eine Verordnung aufgelegt, die einen Abstand bei der Arbeit von 1,50 einfordert. Das halten wir für vernünftig. Meine Kolleginnen und Kollegen sehen alle, dass die Bildungsungerechtigkeit steigt. Und sie haben gesehen, dass wenn wir das hätten, was Norwegen hat, das hat ja einer der Hörer am Anfang angesprochen, warum können die Norweger schon? Ja, die Norweger haben viel kleinere Klassen und größere Räume. Dann könnten wir das auch. Wir haben relativ beengte Klassen in den Sekundarstufen, zum Teil über 30. Das ist nicht gut. Also für uns ist klar deutlich geworden, dass die Schwächen des Bildungssystems sich hier nochmal gezeigt haben. Wir bräuchten kleinere Lerngruppen, auch in den Kitas. Dann könnten wir Schule besser aufrechterhalten. Und keine, also alle würden das natürlich super gerne, aber solange die Pandemie da ist und die Regierung uns sagt, also bei der Arbeit brauchen wir einen Abstand von 1,50, muss das leider in der Schule, denke ich, auch so sein.
Das heißt also aus Ihrer Sicht, kurz gesprochen, voreilig diesen Regelbetrieb anzukündigen?
Die Kanzlerin fährt ja auf Sicht. Und wenn das Infektionsgeschehen sich sehr stark verbessert weiterhin und es gibt keine Rückschritte und Rückschläge gibt durch dieses Urlaubsgeschehen und Ähnliches, dann ist das ja vielleicht, wird es ja vielleicht auch geändert. Aber solange es gilt, ist das voreilig, davon zu sprechen. Ja, ich glaube, wir brauchen Plan A, Plan B und Plan C. Also Plan C, eine völlige Schließung von Schulen, die wieder vorkommen kann, eine Teilschließung und ein Plan für regulären Unterricht. Und dafür müssen die Lehrkräfte rechtzeitig informiert werden.
Mhm. Und das sind Sie aus Ihrer Sicht nicht?
Nein. Mhm. Also gestern hat es einen Brief gegeben in Schleswig-Holstein, zum Beispiel, der das Verhalten in den Ferien betrifft. Da ist den Kollegen am letzten Schultag mitgeteilt worden, also dass sie nur solche Reisen machen können, dass sie sicherstellen müssen, dass sie einen 14-tägigen Quarantänezeitraum am Ende der Ferien sicherstellen können. Wer mit Urlaub plant, also das hätte man doch vorher wissen können. Ja? Also die Regierungen haben oft so spät entschieden und das hat die Kolleginnen und Kollegen so aufgebracht, anstatt gemeinsam zu entscheiden, ja. Das ist nämlich auch das andere in Norwegen. Ja, in Norwegen entscheidet die Bildungsministerin, Minister mit den Lehrkräftevertretungen, mit den Elternvertretungen gemeinsam, wie die nächsten Schritte kommen sollen. Das ist bei uns sehr einseitig gewesen.
Mhm. Gut, vielen Dank, Frau Tepe, schon mal für Ihren Aufschlag sozusagen. Jetzt werden wir uns an Herrn Piwatz wenden. Christian Piwatz, Staatsminister für Kultus des Freistaats Sachsen von der CDU. Herr Piwatz, wir haben jetzt schon einiges gehört. Ich habe mir die Stichworte Abstand notiert, kleinere Gruppen, Konzepte für die verschiedenen Szenarien. Aber um nochmal auf den Begriff Regelbetrieb zurückzukommen, da ist ja auch die Bundesbildungsministerin Kalitschek, hat sich auch skeptisch geäußert. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der hat dieser Tage gesagt, das sei unrealistisch, 20% der Lehrerinnen und Lehrer, die fehlen, weil sie der Risikogruppe angehören. Und auch der Verband Bildung und Erziehung hat ganz klar gesagt, auf absehbare Zeit wird es keinen Regelbetrieb geben, wegen des Personalmangels, der von der Politik zu verantworten ist. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise, da fehlen 30.000 Lehrer Corona-bedingt. Also, auch Ihre Ankündigung, Herr Piwatz, in den Regelbetrieb überzugehen nach dem Sommer, streuen Sie damit den Leuten Sand in die Augen?
Nein, wir machen es schon in Sachsen. Und zwar seit dem 18. Mai haben wir in einem eingeschränkten Regelbetrieb aber sämtliche Schülerinnen und Schüler wieder an den Grundschulen in ihren Klassenverbänden. Wir verfolgen dort das Prinzip der festen Gruppen. Und das läuft gut. Die Kinder sind regelmäßig wieder in der Schule. Sie bekommen nah am Lehrplan Unterricht, zwar nicht vollständig, aber zumindest mindestens 4 Stunden am Tag. Und wir haben festgestellt, dass wir das System gut fahren können. Und wir machen das deshalb, weil wir den Kindern verpflichtet sind, weil wir deren Recht auf Bildung und Teilhabe umsetzen wollen. Und wenn wir in einer Gesellschaft sind, die an ganz, ganz vielen Stellen sich wieder öffnet, wo ganz viele Dinge wieder möglich sind, wo Feiern wieder möglich sind, wo private Betätigungen im großen Umfeld möglich sind, dann ist es für mich nur ganz, ganz schwer hinnehmbar, dass sich immer wieder Menschen finden, die Bedenken und Sorgen vortragen, die ganz spannende Forderungen stellen, was angeblich geleistet werden muss und dabei völlig außer Acht lassen, dass das an den Interessen der Kinder vorbeigeht. Das heißt, wir sammeln gute Erfahrungen. Ich bin froh, dass andere Bundesländer dort jetzt auch mitgezogen sind. Und aus meiner Sicht, wenn wir so ein niedriges Infektionsgeschehen haben, wie das in Sachsen der Fall ist, wir haben einige Landkreise, die de facto Corona-frei sind, weil wir seit mehr als 2 Wochen keine Neuinfektionen mehr haben, dann muss ich unter dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit willen schon allein sagen, ich muss ein funktionierendes Konzept entwickeln, wie ich wieder zu einem Regelbetrieb zurückkehren kann, was auch in den Klassenstrukturen funktionieren kann. Natürlich bin ich nicht davor gefeit, wenn einzelne Ausbrüche stattfinden, dass ich dann auch wieder Schritte zurückgehen muss. Aber der grundsätzliche Anspruch, wenn ich ganz, ganz viel in der Gesellschaft öffnet, dass dann selbstverständlich auch Schulen und Kitas im Sinne der Kinder wieder mit dabei sind. Das steht für uns völlig außer Frage und so werden wir unseren Beginn nach den Ferien auch regeln. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben in Sachsen jetzt noch 3 Wochen Schule, bis bei uns die Ferien beginnen. Aha. Insofern werden wir dort auch noch Erfahrungen sammeln. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv.
Könnt ihr das kurz beschreiben, wie das Ziel realistisch und wichtig. Pardon, Herr Piwatz, können Sie das ein bisschen beschreiben, wie dieser eingeschränkte Regelbetrieb bei Ihnen abläuft in Sachsen?
Also wie gesagt, der Grundsatz ist, es betrifft nur die Grundschulen, nicht die weiterführenden Schulen. Dort haben wir im Moment auch noch das Wechselmodell. Aber an den Grundschulen heißt es, dass die Kinder in ihren Klassen, bei uns liegt der Klassenteiler an den Grundschulen bei 28, die reale Zahl im Durchschnitt liegt bei 21 Kindern pro Klasse, dass die in ihrem Klassenverband sind, allerdings auch dann in diesem Klassenverband fest sind und nach Möglichkeit wenig Kontakte zu anderen Klassen im Moment haben sollen. Das ist eine Krücke, das sage ich ganz ehrlich. Deswegen gehen wir heute zum Beispiel an den Kitas schon einen weiteren Schritt, dass wir dort den Regelbetrieb wieder komplett ermöglichen, weil wir eben auch wahrgenommen haben und festgestellt haben, mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Experten, dass Kinder eben gerade nicht die Träger dieser Infektionen, dieser Pandemie sind, ganz anders als beispielsweise bei der Influenza. Und deswegen können wir diesen eingeschränkten Regelbetrieb machen.
Da gibt es sehr unterschiedliche
Studien. Es gibt da relativ klare Studien, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland, die bestätigen, dass Kinder mindestens nicht die Treiber sind dieser Pandemie, wie wir das vielleicht im März noch befürchtet haben. Die Parallelen zur Influenza standen ja dort im Vordergrund und da sind es die Kinder, aber hier bei Corona offensichtlich nicht. Und nach all dem, was auch unsere Wissenschaft, und wir führen ja derzeit gerade wissenschaftliche Testreihen durch, uns bestätigen, sind eben gerade Schulen und Kitas nicht die Hotspots und die Superspreader, wie das von einigen immer noch behauptet wird. Und deswegen muss es aus meiner Sicht im Sinne der Kinder richtig und notwendig sein, auch den Regelbetrieb zu denken und, wenn die Zahlen weiterhin so positiv sind, ihn auch umzusetzen, wenn dann die Ferien beendet sind.
Aus Bonn hat uns unsere erste Hörerin angerufen. Herr Mayer, Sie können gleich darauf reagieren, sehr gerne. Und auch Frau Thepe natürlich. Und zwar ist das Frau Koch. Schönen guten Morgen, Frau Koch. Was ist Ihre Meinung?
Guten Morgen in die Runde. Jetzt die einzelnen Namen habe ich jetzt nicht so parat. Meine Meinung ist, dass wir gerne Regelbetrieb einführen sollten nach den Ferien, aber bitte doch unter Schutz unserer Schüler, Lehrer, Eltern, Risikogruppen, die es da immer noch gibt. Und zwar gibt es ja, Sie haben es gerade, der Herr aus Sachsen hat es ja auch gerade nochmal erwähnt. Hat erwähnt, dass er eingeschränkten Regelbetrieb ja betreibt, wenn ich das jetzt richtig noch gehört habe, als ich mich noch kurz meinen Stift besorgt habe. So, es wird aber immer von vollem Regelbetrieb gesprochen und ich glaube, davon können wir nicht ausgehen. Und ich muss kurz, bevor ich nochmal meine 3 Punkte nochmal an oder 2 Punkte nochmal anführe, möchte ich ganz gern nochmal auf den letzten Satz zu sprechen kommen, und zwar, dass es Studien gibt, die beweisen, dass Kinder oder Schüler oder Schulen keine Hotspots darstellen. Da hätte ich ganz gerne einen Wunsch, weil jeder macht ja hier, was er möchte im Land. Wir sind ja ein föderalistisches System, aber wo findet da die Zusammenarbeit mit dem RKI statt? Das Robert-Koch-Institut hat trotz allem noch die Zielgruppen, dass auch Kinder und Jugendliche und Altersgruppen zwischen 0 und 30 und das unterteilt in 3 Gruppen angegeben, dass sie sich anstecken können und Verteiler sind. Also da möchte ich ganz gern wissen, wenn wir von Studien sprechen, möchte ich die benannt haben. Da hätte ich ganz gern wirklich einmal, dass wir da wirklich mal die Daten auf den Tisch
das
legen.
Das halten wir jetzt direkt mal fest, ja? Frau Koch. Machen Sie kurz eine kurze Pause. Sie bleiben dran, aber wir wollen es ein bisschen portionieren und wir haben jetzt noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Herr Piwatz, vielleicht können Sie direkt entgegnen. Zusammenarbeit mit dem RKI und auf welche Studien beziehen Sie sich? Das war das also, anliegende Hören.
Das RKI ist da sicherlich eine Referenz, aber eben nicht die ausschlaggebende. Man kann es zum Beispiel an der Studie sehen, die in Baden-Württemberg gemacht wurde von den 4 Universitäten. Wir haben jetzt selber eigene Testreihen laufen in Dresden und in Leipzig und den dortigen Universitäten. Wir haben die Informationen aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem skandinavischen Raum, die all das bestätigen, dass Kinder eben nicht in übermäßigem Maße an der Verbreitung mitwirken. Und ich kann die ganz konkrete Erfahrung aus Sachsen mitbringen. Natürlich ist ein eingeschränkter Regelbetrieb, trotzdem sind die Kinder alle wieder an der Schule, in den Grundschulen. Und wir haben eben dort nicht den Fall, dass aus den Schulen heraus eine Weiterverbreitung stattgefunden hat. Es gab einzelne Fälle von Infektionen. Dort sind sie immer von außen eingetragen worden, immer von Erwachsenen auf Kinder. Und das bestätigt uns und bestärkt uns in der Annahme, dass wir hier im Sinne der Kinder auch die nächsten Schritte gehen müssen, wenn wir insbesondere, und das will ich nochmal erwähnen, in der Gesellschaft an vielen, vielen Stellen weitestgehende Öffnungen mittlerweile wieder durchführen, dann kann das nicht zulasten der Kinder gehen.
Frau Tepe, wir haben noch 30 Sekunden, eine Minute, knappe Minute bis zu den Nachrichten. Für Sie vielleicht auch noch mal kurz dazu.
Ja, die Studien sind ja sehr unterschiedlich und so ein Land wie Israel zum Beispiel, das ähnlich wie Deutschland einen sehr strengen Lockdown gemacht hat, hat ja wieder geöffnet und ist dabei, ganz viele Schulen zu schließen. Die Zahlen sind jetzt nicht hilfreich, weil man die ja immer dann auf Bevölkerung umrechnen muss. Also ich glaube, Vorsicht ist gewahrt und ein eingeschränkter Regelbetrieb, das ist ja dann in Ordnung. Also ein eingeschränkter Regelbetrieb. Und das muss man aber auch dann ehrlich sagen.
Aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja ein kompletter Regelbetrieb.
Ja, mit den Erfahrungen des eingeschränkten Regelbetriebs kann man das andere verantworten. Und das gibt uns momentan auch die Möglichkeit, das zu denken.
Am Telefon ist weiterhin Frau Koch. Sie hat uns angerufen aus Bonn. Frau Koch, nochmal die Frage. Sie hatten noch 2 Punkte, glaube ich, anzusprechen.
Genau, ich mache dann ganz kurz. Und zwar mit den Studien halte ich trotzdem für richtig, dass die Abstimmung mit dem RKI stattfindet, weil das das einzige Organ ist, bundesweit, was die Sachen ja aufnehmen kann. Und deshalb gehe ich jetzt nicht auf die Studien von Baden-Württemberg ein. Die anderen 2 Punkte, die ich hatte, sind, dass wir kleine Sachen machen können und nicht von einem Regelbetrieb sprechen sollten, wenn es sich nicht um einen Regelbetrieb handelt, sondern um einen eingeschränkten Betrieb nach den Sommerferien. Das fände ich ehrlich und schließe mich da der Vorrednerin an und würde mir wünschen, dass wir einen neuen Anfang wählen und ein Mischkonzept oder ein Hybridkonzept einfach mal nachdenken oder durchdenken und das auch bundesweit, dass wir sagen, okay, wir können 3:2 im Verhältnis 3:2 oder 4:1 Präsenz- und Digitalunterricht gewährleisten eventuell, wenn wir einen Schichtbetrieb machen, wenn wir vielleicht noch ein paar Container anmieten, dass wir kleine Gruppen haben und nicht 30 Schüler, sondern bis zu 18 Schüler ginge ja, dass wir den Abstand einhalten und dass wir den Widerspruch der AHA-Regel, die wir überall anwenden müssen, dass wir da das fallen lassen. Es gibt überhaupt keinen Beweis, dass es da keinen Sinn macht in geschlossenen Räumen. Das ist eine Inkonsistenz, die mir noch keiner widerlegt hat. Mhm. Ja, und Punkt.
Gut, Frau Koch, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Bleiben Sie kurz gerne noch dran. Vielleicht die Frage an Herrn Meyer, Ulrich Meyer von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Sehen Sie das ähnlich wie unsere Hörerin?
Ja, ich sehe das genauso. Es wird ein eingeschränkter Regelbetrieb sein, das ist völlig klar. Es wird auch weiterhin, egal ob man mit die Abstandsregeln aufgeht oder nicht, weiterhin eine Maskenpflicht geben, auch weiterhin Abstandsregeln, sobald man Klassenräume verlässt. Was ist mit Mensabetrieb? Da hat man entsprechende Vorgaben zu machen. Und hier wird immer gerne als Beispiel die Grundschule genommen mit dem Klassenverband. Ist die Welt ja noch einigermaßen in Ordnung. Wird allerdings auch schon aufgebrochen, wenn wir an den offenen Ganztag im Nachmittag denken, wo dann in NRW zum Beispiel Gruppen zusammengelegt werden. Da wird das Prinzip der Trennung schon aufgebrochen. Aber in den weiterführenden Schulen wird es ja wesentlich komplizierter. Man hat zwar Klassen, aber die zweite Fremdsprache bedeutet eine Durchmischung. Gesamtschulen, eine innere Differenzierung bedeutet eine Durchmischung der einzelnen Lerngruppen. Und das geht dann noch weiter bis in die Oberstufe. Das heißt also, diese Prinzipien, die man in der Grundschule einfach umsetzen kann, geht in den weiterführenden Schulen so nicht. Und da bedarf es natürlich besonderer, spezieller Konzepte, um damit umzugehen. Und deswegen die Entscheidung jetzt zu sagen, wir heben die Abstandsregeln auf, heißt ja nichts anderes, dass man sagt, wir gehen das Infektionsrisiko ein. Wenn die Infektion auftritt, dann müssen wir eventuell Klassen schließen oder ganze Jahrgänge, weil je nachdem wer betroffen ist, ein Lehrer oder eine Schülerin, eben mehrere Lerngruppen infiziert oder unter Quarantäne gestellt werden müssen oder wir schließen die ganze Schule. Das ist das Risiko, was man dann eingeht, wenn man sagt, wir lassen die Abstandsregeln außer Acht.
Das ist ein sehr guter Punkt, würde ich gerne direkt mal weiter erreichen an den Herrn Piwatz, den politisch Verantwortlichen in Sachsen, Staatsminister für Kultus. Wir haben ja, Herr Piwatz, monatelang immer gehört, Abstand, 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 das ist das Gebot der Stunde. Jetzt wird das Abstandsgebot an den Schulen aufgehoben und auch in den Kitas natürlich. Ist das nicht ein hohes Risiko, was wir da eingehen, nur um den Regelbetrieb möglich zu machen?
Ja, ich muss mir dann eher die Frage stellen, was hat es mit dem Abstandsgebot in welchen Altersgruppen tatsächlich auf sich? Und wir haben lange darüber diskutiert, als wir zum 18. Mai unseren eingeschränkten Regelbetrieb an den Grundschulen und den Kitas gemacht haben. Ich habe über die wissenschaftlichen Erkenntnisse hatte ich schon gesprochen, die sich jetzt auch in unserem Betrieb bewahrheiten. Man muss ganz klipp und klar sagen, und die Diskussion muss man dann auch offen und ehrlich führen, wenn wir bei dem Abstand bleiben an den Schulen, dann wird es einen Regelbetrieb auf absehbare Zeit nicht geben können. Und all die anderen Konstrukte können wir ja gern dann drüber nochmal sprechen, wie das angeblich funktionieren kann, wird dafür sorgen, dass Kinder regelmäßig von Bildung und Teilhabe abgehängt werden. Und die Diskussion müssen wir miteinander ganz offen und ehrlich dann auch führen. Also insofern haben wir uns bewusst dafür entschieden, ein anderes System zu machen und darauf will ich auch eingehen, nämlich das im Moment der festen Gruppen, aber noch viel stärker, und das steht auch hinter diesem System der festen Gruppen, was wir momentan fahren, was wir aber nach den Ferien verlassen wollen, ist die Frage der Rückverfolgbarkeit. Und wir sind im engen Austausch mit unseren Gesundheitsämtern, mit den entsprechenden Behörden, die das sicherstellen. Und die sagen, wir brauchen eine bestimmte Zahl, die wir maximal rückverfolgen können. Und wenn das gewährleistet ist, dann haben wir einen wirksamen Schutz, mögliche lokale Ausbrüche, die wir immer wieder konstatieren müssen. Da werden wir nicht davor gefeit sein in den nächsten Monaten, dass wir die eindämmen können, weil wir rückverfolgen können. Und jetzt ein Beispiel mal aus Sachsen. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir haben momentan Regelungen in Sachsen, dass Familienfeiern bis zu 100 Personen möglich sind, weil die Gesundheitsämter uns sagen, das ist eine Zahl, wenn wir wissen, wer dort ist, wo wir rückverfolgen können. Und wenn ich diese Zahl nehme, dann ist für mich klar, dass ich eben nicht mit Kleinstgruppen in den Schulen mehr arbeiten kann, sondern ich muss dann wieder größer denken und ich muss auch größer denken können im Sinne der Schüler, weil ich möglichst dem Lehrplan und der Stundentafel entsprechendes Angebot unterbreiten muss, unter der Maßgabe, dass es keine völlig freien Regeln sind, sondern natürlich müssen wir in einem erheblichen Maße Hygieneschutzmaßnahmen weiterhin ergreifen, aber dass diese Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist, weil wir dann eben, wenn einzelne Ausbrüche stattfinden, nicht nur zurückverfolgen können, sondern schnell eindämmen können, die Schüler schützen und natürlich auch die Lehrer schützen können.
Frau Tepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hört sich eigentlich überzeugend an, oder?
Ich teile die Auffassung, dass wir mit den Grundschulen beginnen. Und ich denke, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, in den Grundschulen auch mehr Platz zu haben. Der Vater aus Mecklenburg-Vorpommern hat ja darüber gesprochen, dass sehr viele Schulen geschlossen worden sind und vielleicht auch noch Räumlichkeiten da sind. Also ich glaube, man muss die Räumlichkeiten, die da sind, nutzen und irgendwer hat gesagt, Container aufstellen, das würde ja auch helfen. Ich sehe es auch so, dass die Grundschülerinnen und Grundschüler am stärksten betroffen waren von dem Lockdown und dass wir da wichtige Möglichkeiten haben. Aber wir brauchen dann in jedem Fall auch Visiere für die Lehrkräfte, damit sie selber die Kinder schützen durch ein Visier.
Gibt es das in Sachsen gesehen werden können? Darf ich kurz nachfragen?
Nein. Also ich tue mich schwer mit diesen Forderungen. Wir haben es hier mit Kindern zu tun. Wir haben es mit einer alltäglichen Situation zu tun. Und ich kann mich immer nur wiederholen, wir machen das seit dem 18. Mai. Wir haben kein irgendwie geartetes, besonderes Infektionsgeschehen an den Schulen zusätzlich. Es gibt einzelne Fälle. Nochmals, dort sind immer die Einträge von außen gekommen, aus dem familiären Bereich, nie aus der Schule selbst. Wir empfehlen Maske, aber wir sagen auch deutlich, gerade in der Unterrichtssituation, Infektion, ist es sinnvoll, auf die Masken zu verzichten, wenn die Kinder auch an ihren Plätzen sitzen. Wir müssen dort so ein Maß und Mitte finden, wie wir mit diesem Risiko, was weiterhin besteht, was ich auch nicht kleinreden will, wie wir trotzdem verantwortungsbewusst umgehen. Und wie gesagt, unsere Erfahrungen zeigen, dass das gelingt. Und das will ich vielleicht auch noch erwähnen, weil das ja vorhin auch angesprochen wurde. Wir haben in Sachsen, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, nur einen sehr, sehr geringen Teil der Lehrer, die mit einem ärztlichen Attest momentan nicht im Präsenzunterricht da sind. Ganz, ganz viele sind für ihre Kinder da und das ist aller Ehren wert. Und da will ich an der Stelle auch mal Danke sagen, weil mir das in der Diskussion noch zu kurz kommt.
Frau Tepe, ich hatte Sie unterbrochen, pardon.
Nein, lassen Sie nur. Machen wir weiter.
Achso, okay. Ja, das, der Punkt, ja. Ja genau. Herr Schuster aus Baden-Württemberg hat uns angerufen. Herr Schuster, Sie warten schon ein paar Minütchen in der Leitung. Vielen Dank dafür vorab. Und ich habe mir sagen lassen, Sie sind selbst im Lehrbetrieb tätig?
Ja, ich bin das sehr lange gewesen, ja.
Mhm. Mhm, okay, als Lehrer?
Ja.
Darf ich fragen, wo Sie gearbeitet haben?
In Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg. Herr Schuster, was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Naja, ich habe Ihrer Kollegin eigentlich gesagt, dass ich mich zu dem Thema Digitalisierung äußern möchte. Mhm. Das kann ich gerne tun. Da habe ich drei Aspekte vorgefunden bei meiner Reflexion heute Morgen und beim Zuhören Ihrer Sendung. Aus meiner Sicht, und das weiß ich aus eigenen schmerzhaften Erfahrungen, ist, was die Digitalisierung angeht, gibt es drei Aspekte, Hauptaspekte. Das ist zum einen, dass nach wie vor dieser Teil nicht wirklich fundiert stattfindet in der Lehrerausbildung. Also jeder Kollege, junge Kollege meist, sind ja nur die Jungen, die beispielsweise im Referendariat sich befinden, das sind die dann, mit die mal ein Tablet auspacken und mehr oder weniger arglistig beobachtet werden, bewundert bis arglistig beobachtet werden, was denn da nun wohl passiert. Also da, finde ich, geht es wirklich eine Schwierigkeit, eine Anpassung, hat überhaupt nicht stattgefunden im Laufe der letzten 10, 15 Jahre der Lehrerausbildung. Das ist, finde ich, ein Skandal.
Okay, ist angekommen. Vielleicht noch die anderen beiden Punkte noch ganz kurz.
Ja, das andere ist die Tatsache, dass diese Schnittstelle Schule an den Schüler ja in bestimmten Altersgruppen nur über die Eltern stattfindet. Und wenn ich mir da die Eltern vergegenwärtige, die ich kennengelernt habe, besonders aus dem Bereich der Migranten, wir hatten eine ganze Reihe von jungen Schülern aus Migrantenfamilien, die eben der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Man müsste das also im Schulgesetz verankern, dass diese Schnittstelle per Pflicht und Gesetz etabliert wird. Denn sonst, solange es auf Freiwilligkeit basiert, haben sie die einen, die es machen und die anderen, die es ablehnen und die anderen, die nichts verstehen von diesen Dingen. Also das ist wirklich eine Frage, dass seit 10 Jahren Minimum darüber diskutiert wird und kein wirkliches Ergebnis auf dem Tisch liegt. Das ist eigentlich ein Skandal.
Okay. Ist angekommen, Herr Schuster. Herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Baden-Württemberg. Vielleicht Herr Meyer, Ulrich Meyer von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Ja, dieser ganze Themenkomplex Digitalisierung ist natürlich jetzt sehr stark aufgepoppt aufgrund des Lockdowns und hat im Grunde genommen viele Defizite aufgezeigt, die schon lange existiert haben in der Schule. Ich muss allerdings auch sagen, ein positiver Aspekt dabei ist, viel mehr Lehrer und Eltern und Schüler sind aufgeschlossen für diese Wege jetzt. Das hat einiges auch aufgebrochen an verkrusteten Strukturen. Also es hat auch jede Krise hat auch irgendwie ihr Gutes, sagen wir es mal so.
Hat das denn irgendwie funktioniert, dieser Unterricht auf Distanz? Aus Ihrer Erfahrung und aus Ihren Rückmeldungen zu schließen von Ihren
Von Eltern, bis, sage ich mal so. Mhm. Also es gibt, ich habe mit einem Schulleiter gesprochen, auch im sozialen Brennpunkt an der Realschule, der sagt, mit hohem Migrationsanteil, ich erreiche die Schüler nicht. Ich habe noch nicht mal E-Mail-Adressen, ich habe noch nicht mal Telefonnummern, Kommunikation läuft über das Handy der Eltern. Das sind so die Extreme und in anderen Schulen läuft es super gut. Das heißt, die Spannweite ist sehr hoch und damit auch diese soziale Schieflage, die sich daraus ergibt. Und deswegen muss da dringend nachgebessert werden, vor allem was Konzepte angeht. Ein Punkt, mit dem jetzt immer einen Fokus macht, ist die digitale Ausstattung mit Endgeräten. Da wird jetzt sehr viel gemacht. Klar, da wird jetzt viel Geld rein.
Da wurden jetzt nochmal 500 Millionen Euro oben draufgelegt von der Bundesseite aus, um Tablets, Computer anzuschaffen für die Eltern.
Das ist also aber im Grunde genommen einmal die Frage, das ist jetzt einmal und was ist später? mit der Wiederbeschaffung. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist ein umfassendes Konzept, das sowohl die Ausstattung als auch die Lernplattform als auch die Lernkonzepte beinhaltet, und zwar eine verstetigte finanzielle Ausstattung. Und was jetzt im Moment gemacht wird in NRW zum Teil an Schulen, da besteht die Schulkonferenz, dass die Schüler Laptops anschaffen müssen oder Tablets. Und die werden dann über private Firmen dann so bezahlt, dass man monatlich 16 Euro bezahlen muss. Das kann eigentlich auch nicht der Weg sein für sowas. Was wir eigentlich brauchen, ist, dass Endgeräte als Lernmittel akzeptiert werden und eingesetzt werden, nicht mehr als Arbeitsmittel. Das ist eine andere Frage der Finanzierung. Okay. Das ist unsere Grundforderung dabei.
Malis Dippe, würden Sie das auch so bestätigen, dass die Krise die Schere zwischen Arm und Reich im Prinzip noch weiter geöffnet hat, weil es sich viele Familien gar nicht leisten konnten und können, ein Tablet oder einen Computer zu haben?
Ja, das ist richtig. Also wir haben sehr viele Umfragen unter unseren Kolleginnen und Kollegen gemacht und manche sagen, so in etwa 80% der Schülerinnen und Schüler verfügen über die Mittel, aber eben 20% nicht. Und das sind auch im Grunde genommen so die 20%, die uns seit 2000 bei PISA immer wieder benannt worden sind. Also um diese Schere auszugleichen, hat die Gesellschaft zu wenig getan. Das ist ganz eindeutig. Was die Digitalisierung betrifft, ja, da hat es einen Schub gegeben. Und es ist allen deutlich geworden, dass der Digitalpakt zu spät umgesetzt worden ist. Und es zeigt sich jetzt, dass wir von den Schulen lernen müssen, die auf dem Weg schon weitergegangen sind. Warum auch immer sie das Geld hatten, ihre Schule auszustatten und mit ihren Konzepten voranzugehen. Also Schulen, die jetzt mit Jahrgangsteams die Unterrichtseinheiten in Deutsch, Mathematik, Englisch durchgearbeitet haben und sie zu Lernjobs für Schülerinnen und Schüler gemacht haben, diese Schülerinnen und Schüler können selbstständig dann Stücke weiterarbeiten, sich auch durch Kontrolle selber kontrollieren. Die Lehrerinnen und Lehrer sind in solchen Schulen Lernbegleiterinnen, Lernbegleiter. Das ist ein Weg, auf den sich viel mehr Schulen machen müssen. Also neue Konzepte des selbstständigen Lernens zu etablieren, das finde ich sehr wichtig. Aber ja, jetzt ist der erste Schritt.
Pardon, Frau Tepe, da gucken wir gleich mal nach Sachsen, auch was da passiert in dem Themenbereich. Aber ich möchte zunächst Frau Witt die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Sie wartet auch schon seit einiger Zeit in der Leitung sozusagen. Aus Üdersdorf rufen Sie an. Schönen guten Tag, Frau Witt.
Ja, schönen guten Tag.
Das liegt wo, bitte?
Bitte?
Das liegt wo, Üdersdorf?
Üdersdorf, das liegt in der schönen Vulkaneifel.
Herzlich willkommen. Was ist Ihr Punkt, bitte?
Ja, ich möchte gerne ansprechen. Ich hatte große Probleme. Meine Tochter befindet sich im Internat in Nordrhein-Westfalen. Und ich hatte mit dieser Internatsunterbringung auch durchaus Probleme, weil die Kinder dort wöchentlich wechseln, nach Hause fahren, an den Wochenenden mit öffentlichem Nahverkehr. Die Kinder wohnen in Mehrbettzimmern. Das sind alles Sachen, die sind natürlich in Corona problematisch. Und ich habe damals versucht, weil sowohl ich als Mutter als auch die Oma Hochrisikopatienten sind, habe ich Ministerien angesprochen, Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen, Kultusministerium, Schulministerium, jeden. Wenn ich überhaupt Antwort bekam, dann wurde eigentlich gesagt, naja, es wird schon alles gut gehen. Oder ich könnte ja das Kind zu Hause lassen. Das geht aber nicht. Meine Tochter hat Lernschwierigkeiten, war ein ganzes Jahr sowieso zu Hause, war erst seit Dezember letzten Jahres wieder in der Schule, dann kam Corona. Zu Hause ist sie nicht beschulbar. Das heißt, ich brauche die Schule. Und ich werde aber mit der Risikothematik Internat völlig allein gelassen. Und jetzt soll nach den Ferien wieder die Schule losgehen und da habe ich den Horror vor.
Was würden Sie sich denn erwarten?
Wir brauchen eine Lösung. Wie soll das im Internat funktionieren? Die Zimmer sind eng, da gibt es keine Vorgaben. Das Internat hat das hier so gelöst, die haben sich bemüht nach Kräften. Aber das klar war, die Kinder in den Zimmern beispielsweise überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen, Mundschutz oder irgendwas. Ich meine, die Kinder müssen ja dort auch leben. Aber irgendeine Lösung muss es ja geben. Man kann ja nicht einfach die Augen zumachen und sagen, wird schon gehen. Ich meine, das hat Tönnies gezeigt, dass das nicht geht. Ja. Mehrfach Unterkünfte und Arbeitsplatz und so weiter.
Ist ein wichtiger Punkt, Frau Witt. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir können es jetzt nicht klären, wie es in Nordrhein-Westfalen geregelt ist, beziehungsweise Herr Mayer schüttelt den Kopf, das ist ein spezielles Thema. Aber wir können Herrn Piwarz fragen, wie das in Sachsen geregelt ist. Da wird es ja auch Internate geben, oder?
Also es gibt wenige Internate, zumindest bei den allgemeinbildenden Schulen. Wir haben es im berufsbildenden Bereich etwas umfangreicher. Und bei den allgemeinbildenden, da wir ja momentan noch in diesem eingeschränkten Regelbetrieb sind, sind diese Internate nur für bestimmte Klassen geöffnet, vor allen Dingen die Abschlussklassen und die Vorabschlussklassen, plus spezielle Regelungen, weil das vor allen Dingen bei uns die Schulen mit sportlichem Profil betrifft. Dort gibt es eigentlich weitestgehend keine Probleme, weil die Eltern dort sehr verständnisvoll sind und teilweise auch die Kinder dann entsprechend zu Hause beschulen, weil sie wissen, es ist halt momentan eine Sondersituation. Aber das ist wieder ein so ein Beispiel, wo wir aufpassen müssen, wie wir dann in Zukunft damit umgehen. Ich halte auch da einen Regelbetrieb für normal. Und mit Verlaub, ich kann die Anruferin verstehen, dass sie da persönlich sehr, sehr nah dran ist. Aber Zustände in einem Internat mit dem, was wir jetzt bei Tönnies wahrgenommen haben, zu vergleichen, ist schwierig. Und das sollten wir auch unseren Kindern nicht antun, sondern gucken, welche Möglichkeiten gibt es dann auch in der Internatsunterbringung sinnvoll, das aufzuarbeiten, dort bringe ich wieder das Stichwort der Rückverfolgbarkeit. Ich weiß ja, wer im Internat ist. Wenn wir dort einen Fall hätten, kann man entsprechend schnell rückverfolgen, kann man die Betroffenen in Quarantäne schicken. Also da sind schon Möglichkeiten da, wie man auch dort hygienische Schutzmaßnahmen ergreifen kann.
Herr Mayer.
Ja, also jetzt zu dem speziellen Fall Internat kann ich leider nichts zu sagen, aber wir lernen täglich neu, im Grunde genommen immer bestimmte Themenkomplexe. Aber nochmal zum Erfahrungsbericht aus Lernen auf Distanz. Man muss auch berücksichtigen, es gibt viele Schülerinnen, die mit dem Lernen auf Distanz nichts anfangen können, ganz einfach. Und die müssen im Grunde genommen im Präsenzunterricht erscheinen. Ich denke da zum Beispiel nur Kinder mit emotional-sozialen Problemen. Wenn die da am Tablet sitzen, was machen sollen, wenn die gefrustet sind, dann, ich sag mal salopp, werfen sie das Gerät in die Ecke und hören dann einfach auf. Aber es geht natürlich auch weiter mit Kindern mit Förderbedarf, geistige Entwicklung oder körperlich-motorisch. Die sind natürlich unheimlich schwierig zu erreichen. Und diese Familien brauchen dringende Unterstützung. Wir haben in NRW das Gott sei Dank erreicht, dass also auch die Schulbegleiter jetzt auch in den Familien eingesetzt werden können, soweit das gewünscht und möglich ist.
Das heißt, die gehen dahin in die Familien?
Die gehen da, dort. Genau, es war ein ziemlich zäher Prozess, dann bis auf den Kommunen, auf den Ebenen das durchgesetzt wird. Aber das sind auch so Möglichkeiten, die wir versucht haben aufzuzeigen, was könnte man machen, um solchen Familien und solchen Kindern zu helfen und zu unterstützen. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Immer dieses Lernen auf Distanz.
Christian Piwarz, Kultusminister im Freistaat Sachsen, was tut Ihr Bundesland, was tun Sie dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich und nicht weiter auseinandergeht, auch durch dieses Unterrichten auf Distanz, jetzt gerade die Probleme, die auch Herr Mayer angesprochen hat mit Schülerinnen und Schülern, die eben vielleicht Probleme haben damit. Was tun Sie da?
Also ich sehe erstmal von der Problembeschreibung sind wir, glaube ich, ganz nah beieinander. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich, wie das Herr Mayer und auch andere schon geschildert haben. Es ist vielleicht nicht mal nur eine Frage zwischen Arm und Reich, sondern wir müssen dann die anderen Begriffe bildungsnah und bildungsfern auch nochmal mit hineinbringen, weil wir genauso auch Eltern mit ganz, ganz viel Geld haben, die mit ihren Kindern zu Hause nicht sonderlich viel anfangen können. Und ich glaube, die Erkenntnis aus dieser Lernzeit zu Hause, so haben wir das in Sachsen genannt, ist, das geht mal eine gewisse Zeit lang gut, aber es braucht diesen unmittelbaren Kontakt zwischen Schülern und Lehrern. Also die Bedeutung der Lehrer ist, glaube ich, in dieser Krise nochmal deutlich geworden. Diese direkte Zuwendung, dieses Feedback geben, die Motivation, den Hinweis, die Unterstützung mit zusätzlichen Aufgaben, das ist unwahrscheinlich wichtig und das kann ich nicht ausschließlich digital machen. Das, was wir tun, schon seit geraumer Zeit, wir haben zwei digitale Lernplattformen bei uns in Sachsen, Lernsachs und Opal Schule. Gerade Lernsachs, das ist, sagen wir mal, die etwas größere von beiden, die hat einen unwahrscheinlichen Zulauf genommen, seitdem wir die Schulen
schließen mussten. Ja? Weil ich höre ja auch oft von Eltern und von Schülern, dass es eben nicht gut funktioniert hat über Wochen.
Naja, also wir haben ungefähr eine Verdreifachung der Zugriffszahlen gehabt in den ersten Tagen. Das hat in der Tat das System an die Grenze gebracht. Wir haben dann mit dem Anbieter übers Wochenende zusätzliche Kapazitäten dazugenommen. Seitdem läuft es weitestgehend gut. Natürlich einzelne Ausfälle kann man nicht ganz von der Hand weisen. Aber im Grundsatz geht das. Aber wir merken eben, dass alleine funktioniert nicht ausschließlich, sondern ich brauche diesen regelmäßigen Kontakt. Die Videokonferenz ist mal schön, die kann man über Lernsachs machen, aber es ist wichtiger, die Kinder in den Schulen zu haben, den direkten Kontakt zu ermöglichen. Und deswegen ist uns das eben auch so wichtig, in diesen Regelbetrieb zu kommen, weil ich diesen direkten Kontakt brauche. Natürlich müssen wir weitere Angebote unterbreiten. Wir müssen auch Lehrer noch ermutigen, stärker auch diesen Bereich des Online-Teachings für sich anzunehmen, weil man dann eben auch Inhalte und Zuwendung durchaus direkt kommunizieren kann. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Ja. Und, das will ich auch ganz deutlich sagen, wir brauchen eine Analyse dessen, was jetzt auf der Strecke geblieben ist. Also diese Lernstandsanalyse, wir haben unsere Schulen gebeten, das jetzt auch schon vor den Sommerferien zu machen, damit wir dann eben mit gesonderten Unterstützungsangeboten, ich glaube, das hat der Herr Mayer auch angesprochen, nach den Ferien starten können, um das, was versäumt wurde, aufzuholen.
Den werden wir gleich nochmal ansprechen nach den Nachrichten. Frau Tepe, wir haben noch ein paar Minütchen sozusagen noch Zeit. Lehrerinnen und Lehrer motivieren, Online-Unterricht stärker einzusetzen. Sind Sie da offen?
Ja, das ist natürlich ganz klar, aber hier ging es ja eben um die benachteiligten Kinder und dafür brauchen wir extra Programme. Das muss nach den Ferien auch drin sein. Da gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht in den Präsenzunterricht können, vielleicht für Einzelförderung anzusprechen. Und
also da, die Lehrer, die in der Risikogruppe, aus einer Risikogruppe kommen. Mhm.
Ja, genau. Ja. Und hier müssen Konzepte entwickelt werden. Also auch Unterstützung durch Peers, durch die älteren Schülerinnen und Schüler, gegenseitige Hilfsmaßnahmen, multiprofessionelle Teams, das, wovon wir immer sprechen.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle 2-3 E-Mails zu Gehör bringen. Konrad Schöller schreibt uns, Zitat, ich bin sehr dankbar für die Einschätzungen von Herrn Piwarz. Die Verweigerungshaltung der Lehrerverbände ist bedauerlich bis blamabel. Hier spricht der Wunsch von Privilegierten, jedes noch so kleine Risiko auszuschließen. Dabei würden viele Lehrer jetzt lieber normalen Unterricht machen wollen, so wie in Sachsen. Das Interesse der Kinder auf eine angemessene Bildung muss eine Rolle spielen, nicht wie bisher, so die zugespitzte Meinung von Konrad Schöller. Und Friedrich Prey schreibt uns ebenfalls, alle Beteiligten atmen durch, freuen sich auf die Ferien. Was danach kommt, ist weit weg und ziemlich unsicher. Hier und da relativiert man schon, denn völlig utopisch ist doch die Vorstellung, dass A, auf ein strenges Hygienekonzept mit Abstand, Desinfektion und Lüftung verzichtet werden kann, B, von nur ca. 60-80% der Lehrkräfte ein vollständiges Unterrichtsangebot in allen Fächern realisiert werden kann. Der Einsatz der Risikogruppen ist völlig ungeklärt, weder digital noch vor Ort. Und C, die technischen Voraussetzungen sowohl in der Schule als auch bei allen Elternhäusern bis zum 1.9. digital arbeitsfähig gemacht werden, das schafft keine Kommode. Nehme ich meine Erfahrungen aus 35 Jahren Schuldienst, so schreibt Friedrich Prey, in Unterricht und Administration werden die Ministerien in den Ferien Pläne erarbeiten und frisch polierte und verpackte Verordnungen und Erlasse schicken, die die Schulen dann umsetzen müssen. So, das ist etwas sarkastische Fazit von Friedrich Prey. Und aus Bielefeld ruft uns an Yannick Seidenberg. Schönen guten Morgen. Was ist Ihr Punkt?
Guten Morgen. Ich würde gerne dazu beitragen, es wird ja oft jetzt von einem eingeschränkten Regelbetrieb gesprochen, der anvisiert werden soll. Den sehe ich sehr kritisch. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten beiden Wochen diesen eingeschränkten Regelbetrieb einmal ausprobiert, auch in dem halt der Präsenzunterricht wieder an jedem Tag stattfand in den einzelnen Klassen. Das war für die Kinder unglaublich anstrengend und
Sie selbst sehr, sind sehr Vater belastend. Oder sind Sie Lehrer?
Ich bin noch Lehrer in der Ausbildung. Ich habe ein Praxissemester gemacht. Und habe dadurch die Situation in der Klasse tatsächlich auch so mitbekommen. Also es fand, man sollte halt im Klassenraum an den Tischen immer noch sitzen und trotzdem noch versuchen, ein bisschen Abstand zu halten, was dann natürlich auch nur noch sehr eingeschränkt möglich war im Klassenraum.
Das Abstandsgebot wird ja abgeschafft. Da haben sich ja die Kultusminister drauf verständigt.
Ja, genau. Aber trotzdem ist auch der komplette Schulalltag sehr komprimiert gewesen. Also dadurch, dass die Kinder nur in einzelnen Klassen auf den Pausenhof durften, gab es nur eine Pause statt zwei. Es gab sehr wenig Ruhephasen, in denen die Kinder mal sich auch zurücknehmen konnten und mal sich auch vielleicht mal ein bisschen auspowern konnten. Diese Möglichkeit gab es überhaupt so gut wie überhaupt nicht. Und es wurde auch nur hauptsächlich Mathe und Deutsch unterrichtet. Alle anderen Fächer fielen da ein bisschen hinten.
Welchen Schluss ziehen Sie daraus?
Also, dass dieser eingeschränkte Regelbetrieb ist für die Kinder sehr, sehr belastend und es ist immer noch eine sehr große Einschränkung des Rechts auf Bildung, weil halt nicht alles unterrichtet wird. Und ehrlich gesagt finde ich es nicht richtig, dass halt in dem Bereich, den wir Erwachsene nutzen, ziemlich viel wieder aufgemacht wird und eigentlich fast alles wieder möglich ist, aber halt die Schulen immer noch diejenigen sind, in denen die meisten Einschränkungen
stehen. Das heißt, Sie sind auch dafür, ich verstehe Sie richtig, die Schulen komplett zu öffnen, damit die Kinder eben das Recht auf Bildung auch
Dann komplett, weil die Belastung für die Kinder durch diesen eingeschränkten Regelbetrieb ist, habe ich als sehr hoch wahrgenommen und das jetzt nochmal fast über ein komplettes oder ein halbes Schuljahr, das ist, glaube ich, sehr schädlich.
Herr Sandberg, ganz herzlichen Dank für Ihre ganz praktischen auch Eindrücke. Bleiben Sie gerne noch am Apparat. Ich möchte den Ball gerne weitergeben an Christian Piewarz, den Kultusminister, den Sächsischen. Was ist Ihre Reaktion?
Ja, ich fühle mich dadurch komplett bestätigt, dass wir das jetzt angehen müssen, aus diesem eingeschränkten Regelbetrieb in den vollen Regelbetrieb zu kommen. Als wir das am 18. Mai in Sachsen gemacht haben, wir haben es eine Woche vorher verkündet, am 8. Mai genauer gesagt, wir waren die Ersten in Deutschland. Wir haben viel Dankbarkeit von den Eltern bekommen. Ich habe auch wahrgenommen, als die ersten Kinder wieder normal in die Schule gegangen sind, dass da diese Normalität, wie gesagt, wir reden vom 18. Mai, das ist ja schon für jetzige Verhältnisse lange weg, dass das diese Normalität wahrgenommen wurde. Aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viel Angriffe bekommen, wie wir es uns denn wagen könnten, die Kinder jetzt in den sicheren Tod zu schicken, die Lehrer in den sicheren Tod zu schicken. Das hat alles bei uns Wirkung gezeigt. Wir haben Klagen gehabt, teilweise von der GEW unterstützt, wo Gott sei Dank das Sächsische Oberverwaltungsgericht eine sehr wegweisende Entscheidung für die Kinder getroffen hat. Und wir merken, dass das, was wir jetzt machen, dieser eingeschränkte Regelbetrieb, besser ist als das, was davor war, nämlich die Schließung, wo ganze Kindergruppen über Wochen nicht in die Schule gehen konnten, aber dass auch das nur erstmal ein Hilfsmittel ist, um möglichst viel Beschulung wieder wahrzunehmen und dass der nächste Schritt folgerichtig dann der vollständige Regelbetrieb sein muss. Natürlich weiterhin unter Auflagen, ganz klar, die Hygienevorschriften müssen, wo es geht, bestmöglich umgesetzt werden. Das sind wir logischerweise den Ganzen schuldig und wir müssen natürlich auch konstatieren, wenn es Ausbrüche gibt, dass wir dann wieder Schritte zurückgehen. Aber ich wiederhole das gerne, wir haben in Sachsen Landkreise, die de facto Corona-frei seit vielen Wochen sind, wo es keine Neuinfektionen mehr gibt. Und schon vor dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss ich dann das Recht der Kinder auf Bildung und Teilhabe von Rand stellen und deswegen diesen Weg Richtung Regelbetrieb gehen.
Frau Tepe, Sie waren mehrfach angesprochen.
Ja, wir finden natürlich auch, dass das am schönsten wäre, vollständig wieder zu unterrichten. Und die meisten Kolleginnen möchten natürlich auch sehr gern mit den Klassen arbeiten. Aber solange eben die Arbeitsbedingungen in der Gesellschaft sonst 1,5 Meter sind, müsste es hier auch gute Schutzmöglichkeiten geben. Das ist sicherlich notwendig. Aber wenn das Infektionsrisiko weiter so bleibt, dann kann ja auch die Politik eine neue Entscheidung treffen. Ja? Und dann werden wir da überhaupt nicht diejenigen sein, die an der Stelle hemmend sind, sondern werden wir da auch uns mit allen möglichen guten Vorschlägen beteiligen. Das ist ganz klar. Wir wissen ja nicht, wie die Situation nach der Sommerpause sich darstellt. Deswegen glaube ich, dass wir auf Regelbetrieb, eingeschränkten Regelbetrieb und Hybridlernen und Volllockdown eingestellt sein müssen. Und deswegen ist es besonders wichtig, jetzt zum Beispiel in der Digitalisierung voranzuschreiten. Und da glaube ich, ist das nordrhein-westfälische Beispiel mit den Endgeräten, denke ich, ganz gut, weil die Kommunen da Hilfen bekommen. Die Kommunen tun sich ja so schwer, den Digitalpakt umzusetzen. Und das ist, glaube ich, in den letzten 5 Jahren Jahren, seitdem wir über den Digitalpakt diskutieren, vor einem Jahr ist er beschlossen worden, so schwer. Meine Nachbarkommune zum Beispiel wird von einem Amtsvorsteher geleitet, der ehrenamtlich ist, der Bürgermeister ist ehrenamtlich. Und dann, die haben jetzt, sind stolz darauf, dass sie es jetzt angefasst haben. Also hier hätten die Länderregierungen den Kommunen mehr Hilfen geben müssen bei beim Ausrollen des Digitalpakts.
Okay, aus der Nähe von Stuttgart ruft uns an Maximilian Kienitz. Schönen guten Tag, Frau Kienitz, was ist Ihr Punkt?
Hallo, ich wollte zu dem Thema der Freigabe von den Schulen und Kindergärten sagen, dass ich das erstmal unbedingt gut heiße. Und zum Zweiten wird ja jetzt viel darüber diskutiert, welche Hygienemaßnahmen da sinnvoll sind oder auch nicht. Und da finde ich, ist auch ein generelles Problem, aber auch schon vor Corona, dass da vielleicht auch teilweise ein Umdenken in der Gesellschaft nötig ist, weil wir unsere Kinder teilweise auch krank in die Schule schicken. Das bekomme ich auch mit von Bekannten, um eben nicht selber am Arbeitsplatz fehlen zu müssen. Mhm. Und das ist jetzt auch für Corona. Da hat man alle zu Hause gelassen. Das war dann für ganz viele das Problem. Homeoffice oder war sowieso Kurzarbeit angesagt. Aber auch im Regelbetrieb muss es irgendwie erleichtert werden, dass man sagt, okay, ich behalte jetzt mein Kind zu Hause und habe damit aber auch kein Problem, dann selber auch zu Hause zu bleiben und auf das Kind aufzupassen.
Okay, Herr Kienitz, danke Ihnen für diesen Punkt. Kann ich vielleicht an Herrn Piewertz nochmal weitergeben? Ist da was geplant?
Ja. Also ich kann natürlich nicht dem Thema Kindkranktage und so weiter etwas sagen, da komme ich aber gleich nochmal dazu. Aber das, was gerade angesprochen wurde, ist eminent wichtig, auch bei unserem momentanen System, dass wir sagen, wir wollen vor allen Dingen die gesunden Kinder beschulen und betreuen können. Deswegen gibt es bei uns eine Gesundheitsbestätigung, hat viel Diskussionen darum gegeben, dass bestätigt wird, das Kind zeigt keine Corona-typischen Symptome und geht deswegen in die Schule. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, kranke Kinder nicht in die Einrichtungen zu schicken, dass wir das jetzt nochmal schärfen, weil es vor allen Dingen den gesunden Kindern zugutekommt. Und wir nehmen natürlich alle wahr in dieser Krise, selbst bei uns im Ministerium, dass wir notgedrungen das Thema Homeoffice ganz anders angehen müssen als noch in der Vergangenheit. Und da zeigen sich auch positive Dinge, was möglich ist im Homeoffice. Natürlich nicht dauerhaft, 5 Tage die Woche, aber wo man so ein Arbeiten durchaus möglich machen kann. Und neben dem, wo vielleicht auch die Bundespolitik nochmal entscheiden muss, ob sie bei der Kind-Krank-Regelung nochmal nacharbeitet, ob das sinnvoll ist, muss da entschieden werden, aber auch bei den Arbeitgebern ein Stück weit Verständnis zu entwickeln, dort, wo es möglich ist, auch stärker Homeoffice anzubieten, gerade in solchen Fällen, wenn das Kind Symptome zeigt, man sich unsicher sagt, ich lasse es lieber zu Hause, dann auch gegenüber dem Arbeitgeber nicht das schlechte Gewissen hat, sondern im Zweifel der Arbeitgeber sagt, in Ordnung, die 2 Tage kannst du jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das kann funktionieren, dass wir miteinander das versuchen auszusteuern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber nochmal, wir müssen alle achtsam mit dieser Pandemie umgehen. Und je mehr wir uns in unserem privaten Umfeld an die Regeln halten, indem wir Risiken minimieren, umso eher können wir auch die Chance ergreifen, dass Kinder wieder vollumfänglich in Schulen und Kitas gehen. Und das ist mir immer so ein wichtiger Gedankengang. Jeder Einzelne von uns kann etwas dazu beitragen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben oder wieder nach unten gehen, je nachdem, wo man gerade lebt.
Wobei man den Kindern dann auch leichter zu machen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Situation jetzt in den letzten Monaten ja auch nicht wirklich ideal gewesen ist, denn fest steht ja ganz offensichtlich, dass die Hauptlast der Kinderbetreuung dann zu Hause von Frauen übernommen worden, von den Müttern übernommen worden ist. Das ist ja quasi ein Rückfall teilweise in alte Geschlechterrollen, die ja auch nicht förderlich für die Gesellschaft sind. Frau Thepe, bitte.
Ja, ich wollte ganz gerne noch mal was zum sogenannten Präsentismus sagen. Also das heißt, in Deutschland haben wir eigentlich so eine Kultur, dass wir uns auch krank zur Arbeit schleppen. Und das tun insbesondere Grundschullehrerinnen und Lehrer, weil es zu wenig Vertretungsmöglichkeiten gibt. Und auch viele Kinder kommen krank in die Schule. Das ist zum Beispiel etwas, was uns von Schweden total unterscheidet. Da ist die Kultur so, warum bist du so lange hier? Du musst jetzt noch nach Hause. Und auch wenn jemand krank ist, wird jemand sofort nach Hause geschickt. Ich glaube, deswegen haben sie auch in den Schulen etwas weniger Probleme als wir. Also ich glaube, dieses ist so ein Punkt, den wir aus der Corona-Krise lernen können. Ja, okay. Und das ist natürlich richtig, die
Machen Sie den Satz noch? Ja, gerne. Ja, ein Punkt, ja.
Also zu der Rolle der Mutter als Hilfslehrerin der Nation, das wollen wir natürlich auch nicht. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass Homeschooling auch wie Homeoffice wie Erwerbsarbeit auch angesehen wird und dass das Corona-Elterngeld hier auch ausgeteilt wird. Wäre wichtig gewesen.
Okay, ist noch ein offener Punkt. Ich möchte einen Punkt noch gerne aufgreifen. Wir haben jetzt noch so gut 10 Minuten. Ja, und zwar, es ist ja offensichtlich, dass Lücken entstanden sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten, was die Bildung angeht. Der Lehrerverbandspräsident Meidinger, der hatte gefordert dieser Tage Leistungstests nach den Sommerferien. Verpflichtende Leistungstests, damit man sieht, wo stehen die Schülerinnen und Schüler, wo sind Lücken entstanden und dann zu gucken, wo gibt es Bedarf an Förderunterricht, der zum Beispiel am Nachmittag, wie er sagt, stattfinden kann. In Schleswig-Holstein beispielsweise habe ich gelesen, da bietet dieses Land und andere Länder tun das auch, Schule in den Ferien an, einen sogenannten Lernsommer. Da haben sich 4.500 Schüler bisher angemeldet. Herr Mayer, Sie hatten einen ähnlichen Vorschlag, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden hatte.
Ja, genau. Allerdings nicht mit dem Leistungstest. Ich meine, was will man da überprüfen? Es gibt da solche Schulen und solche Schulen. Im Grunde genommen muss man einfach offensiv herangehen und sagen, wir brauchen für alle Schüler eine Förderung in den ersten Wochen, um wieder ordentlich in Schule reinzukommen. Sagen wir vor allen Dingen in den weiterführenden Schulen. Da brauche ich nicht testen. Da weiß ich im Grunde schon das Ergebnis. Es gibt eine Schule aus dem sozialen Brennpunkt. Wenn die Schüler nicht erreicht werden, was soll dann so ein Test? Also das finde ich falsch aufgezäumt. Der Unterricht muss ein Förderunterricht sein für die ersten Wochen.
Was heißt das genau?
Dass man im Grunde genommen das schaut, Kernfächern, dass man da vielleicht dann nochmal die Sachen wiederholt, dass man auch wieder Schüler an Arbeiten überhaupt
also
wieder
heranführt. Also Sie meinen Mathematik, Deutsch?
Deutsch, sowas, diese Kernkompetenzen erstmal wieder verstärker fördert, dass man auch wieder Schüler an das Lernen überhaupt im Unterricht heranführt und Regelmäßigkeiten einführt. Das ist ja alles
ein ganz wichtiger Punkt. Aber das tut man doch in der Schule. Wo ist der Unterschied zum Förderunterricht?
Im Förderunterricht wird dann eben im Grunde genommen an bestimmten Aufgaben bestimmt nachgeholt, vertieft und es sind nachgeholt und vertieft, dass sie wieder auf dem gleichen Stand sind, damit sie in der Lage sind, den neuen Stoff für das nächste Schuljahr dann zu erlernen. Darum geht es ja, diese Defizite zu beheben, im Grunde genommen, die entstanden sind.
Wer profitiert davon am meisten?
Das würden sicherlich die benachteiligten Gruppen sein, wo das Lernen auf Distanz im Grunde genommen nicht funktioniert hat oder sehr schwierig war. Ich sag mal, in Elternhäusern, wo sich Eltern engagieren, noch Zeit dafür haben und dann auch die Mütter, es ist ja immer gesagt worden, sich engagieren und lernen, sind die Defizite nicht so. Aber das ist wirklich, wie schon gesagt, von Schule zu Schule unterschiedlich. Da weise ich auch nochmal auf die regionalen Unterschiede hin. Ich meine, wenn Sie im Ruhrgebiet in NRW sind, da gibt es Grundschulen, da fehlen 40% der Lehrerinnen sowieso schon. Und da sind die Defizite dann noch viel größer und da muss man noch viel mehr eingreifen und da entsprechend dann Unterstützung anbieten. Das wäre
Herr Piwatz, was haben Sie da für Konzepte in Sachsen, um Lücken zu schließen, festzustellen, zu schließen, Förderunterricht anzubieten, gerade auch mit Blick auf die benachteiligten Schülerinnen und Schüler?
Also wir haben in einem Schulleiterschreiben vor ungefähr 1,5 Wochen unsere Schulen gebeten, einerseits für jeden Lehrer individuell, aber auch im Kollegium zu besprechen, wo sind die meisten Defizite entstanden? Was sind die Erfahrungen aus dieser Lernzeit zu Hause? Wie hat man die Schüler erreichen können? Wo sind Defizite entstanden? Auch jetzt in diesem Wechselmodell an den weiterführenden Schulen, weil ja einige Fächer teilweise gar nicht oder nur ganz, ganz wenig unterrichtet werden können. Und sich Gedanken zu machen mit Hauptaugenmerk nächstes Schuljahr, wie kann das entsprechend durch gezielte Wiederholung, Vertiefung nochmal besonders gefördert werden. Und darüber hinaus haben wir auch dieses Angebot einer von Sommerferienkursen, so will ich das mal nennen, die aber komplett freiwillig sind, weil wir gesagt haben, das soll ein zusätzliches Angebot sein, dort wo es möglich ist. Wir arbeiten dort auch mit externen Partnern, beispielsweise mit den Volkshochschulen zusammen. Aber da kommen wir ja zu dem Problem, was Herr Mayer schon angedeutet hat, dass wir natürlich mit solchen freiwilligen Angeboten gerade diejenigen, die es besonders nötig hätten, sehr wahrscheinlich nicht erreichen werden. Und da brauchen wir die schulische Gemeinschaft, da brauchen wir das Lehrerkollegium, den einzelnen Lehrer. Und da brauche ich keine Tests, das sage ich ganz deutlich, sondern ich brauche das pädagogische Gespür und das Fingerspitzengefühl, was die Lehrerinnen und Lehrer haben, ihre Schüler sich anzuschauen, wo hat es gut funktioniert. Auch das will ich ja nicht ganz unter den Teppich kehren. Es gibt auch Fälle, wo diese Lernzeit zu Hause mit einer entsprechenden Begleitung durch den Lehrer gut funktioniert hat. Aber natürlich vor allen Dingen dort, wo hat es nicht funktioniert. Und da müssen wir hinarbeiten. Und das will ich auch noch erwähnen, wir müssen uns besonders um die Abschlussklassen im nächsten Jahr kümmern, denen wirklich Zeit für eine gezielte Prüfungsvorbereitung, ganz egal, ob es um das Abitur oder den Realschulabschluss geht, denen fehlt Zeit. Und das müssen wir jetzt entsprechend auch berücksichtigen, dass ihnen daraus kein Nachteil entsteht. Aber fördern, hinschauen, gucken, wo sind Defizite entstanden. Je länger ein Schüler bei uns im Schulsystem noch verbleibt, weil er noch in der niedrigen Klasse ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir. Und besonderes Augenmerk, wie gesagt, auf die Abschlussklassen.
Der letzte Hörer, der in dieser Sendung zu Wort kommen wird, voraussichtlich ist Herr Frindig aus Karlsruhe. Guten Morgen, Herr Frindig. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Ich habe Erfahrungen sowohl mit dem Internatsgymnasium als auch mit dem Regelgymnasium. Und da sehe ich halt die Differenzen in der Leistungsfähigkeit auch der Schüler, weil das Internatsgymnasium ist eins für Hochbegabte. Und bei dem Regelgymnasium kann man halt sehen, dass es da Schüler gibt, die vollständig aus dem Unterricht sich abgehängt haben. Und ich sehe halt die Problematik, dass sowohl als am Internat, da ist es ein Kapazitätsproblem, wenn Schüler nur zur Hälfte da sind oder nur ein Einzelzimmer bekommen. Und beim Regelgymnasium wird es in Zukunft, denke ich, auch ein Problem sein, wenn dann die Schüler dann Nachhilfeunterricht oder gar die Schulklassen wiederholen müssen. Mhm. Und wie man damit dann zurechtkommt.
Ja. Und sind Sie jetzt dafür, dass nach den Sommerferien zum Regelbetrieb wieder zurückgekehrt wird?
Ja gut, das wäre natürlich vorteilhaft, muss die Entwicklung halt zeigen, wie das sich ermöglicht.
Ist dann noch offen. Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Eindrücke, Herr Frindig aus Karlsruhe. Wir haben jetzt sehr viel über Schulen gesprochen, weniger eigentlich über die Kitas, aber das ist natürlich auch ein großer und wichtiger Bereich. In vielen Bundesländern sind die Kitas schon in den Normalbetrieb zurückversetzt worden. Ab heute auch in Sachsen, richtig, Herr Piwatz?
Ganz genau, ja.
Aber es fehlt Personal. In vielen anderen Bundesländern jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es in Sachsen ist. Eltern, Studierende,
ähnlich, ja.
Ja, Bundesfreiwilligendienstleister, Praktikanten sollen eingesetzt werden. Wird jetzt auch bei Ihnen in Sachsen, Herr Piwatz, alles eingesetzt, auch ohne Qualifikation, ohne Rücksicht auf Verluste?
Nein, also das können wir schon allein wegen dem Qualitätsanspruch nicht tun. Das, was wir brauchen, ist eine sinnvolle Mischung aus pädagogischen Fachkräften, gerade im Kita-Bereich und Assistenzkräften. Das sind maximal bei uns bis zu 20%, die als Assistenzkräfte tätig sein können. Wir intensivieren jetzt momentan unsere Bemühungen im Bereich der Erzieherausbildung, um den Beruf attraktiver zu machen, um auch mehr, die ausgebildet sind, tatsächlich in die Kitas zu bekommen, weil da viele auch in andere Bereiche gehen, um eben dort auch diesen Bedarf abzudecken. Aber klar, wir müssen immer mit den Leuten arbeiten, die da sind, denen bestmögliche Unterstützung geben. Aber ich kann mir weder Erzieher noch Lehrer so ohne weiteres backen.
Und wen reaktivieren oder wen aktivieren Sie denn?
Bitte?
Wen aktivieren oder reaktivieren Sie denn?
Na, reaktivieren eher weniger. Mhm. Also natürlich, wir arbeiten schon im Lehrerbereich seit geraumer Zeit, auch mit denen, die eigentlich schon im verdienten Ruhestand sind.
Es gibt um die Kitas jetzt, pardon.
Die sich bereit erklärt haben, weiterzumachen. Im Kita-Bereich ist es wirklich die Assistenzkräfte, die man bis zu einem gewissen Umfang mit hineinnehmen kann. Wie gesagt, in Sachsen sind das im Krippenbereich maximal 20%. Ähnliches haben wir aber unabhängig von der Corona-Frage im Kita-Bereich vor, damit wir dort insgesamt flexibler sind. Wir haben deutlich die Plätze aufgestockt in der Erzieherausbildung, um mehr in den Erzieherberuf zu bekommen. Wir schaffen jetzt das Schulgeld ab, was einige noch zahlen müssen bei privaten Trägern, um diesen Beruf insgesamt attraktiver zu machen.
Mhm. Alice Tepe, sehen Sie da ähnliche Probleme wie im Schulbereich?
Ja, natürlich sind die Probleme deswegen so groß, weil unsere Kita-Gruppen und Krippengruppen viel zu groß sind und wir zu wenig Personal haben. Und Herr Piwatz hat da ja schon Punkte angesprochen. Erhöhung der Kapazitäten in der Ausbildung, veränderte Ausbildung. Aber insgesamt muss der Beruf attraktiver gemacht werden. Viele Kolleginnen und Kollegen hören ja auch frühzeitig auf, weil gerade in den im Erzieherinnenbereich, weil die Belastung für sie so hoch ist. Deswegen denken wir, wenn wir anstreben und klar machen, dass die Erzieherinnen wichtig sind, dass sie gute Gehälter bekommen, dass sie gestützt werden, dass es kleinere Gruppen gibt, wenn wir mehr ausgebildet haben, dann würden auch mehr diesen Beruf ergreifen und auch dabei bleiben können. Ich glaube, im Moment müsste man gucken, wen man noch hat. Es gab ja eine ganze Reihe Dinge, die ausgefallen sind. Also außerschulische Partner mit freiberufliche Künstler, Übungsleiter, Lernbegleiter, Therapeutinnen und so weiter. wenn man das Budget für Jugendhilfe aufstockt, dann könnte da auch Hilfe aus diesen Bereichen sein.
Das letzte Wort in der Sendung soll unser Elternvertreter hier in der Runde haben, Ulrich Meyer von der Landeselternkonferenz NRW. Kurz zum Schluss vielleicht so ein bisschen als Bilanz, mit wie viel Sorge, mit wie viel Optimismus schauen Sie in den Herbst?
Ja, also ich denke schon, klar, es wird einen eingeschränkten Regelbetrieb geben, gehe ich von aus, auf jeden Fall. Wie der dann aussieht, muss man schulspezifisch dann noch mal genauer festlegen. Wichtig finde ich eben, diese ganzen Schülergruppen, die nicht so die besondere Förderung bedürfen, nicht zu vergessen, eben die Kinder mit Risikoschülerinnen, die Kinder mit Förderbedarf, die sozial Schwachen und die Kinder mit Migrationshintergrund. Und deswegen auch eben diese Förderoffensive, da muss der Unterricht, darf nicht wieder so beginnen wie im normalen Schuljahr, sondern da muss erstmal darauf Rücksicht genommen werden.
Und wie optimistisch sind Sie, dass das auch so kommt? Ganz kurz noch.
Ja, also ich denke, bei den Schulen ist die Nachricht angekommen. Ich habe schon mit einigen Schulleitern gesprochen, die sehen die Problematik. Man muss denen nur den Raum geben, solche Dinge dann zu machen. Das würde ich mir wünschen, auch von Seiten des Ministeriums, dass da die Vorgabe kommt.
Sommerferien, dann Regelbetrieb. Können wir Schulen und Kitas wieder vollständig öffnen? Das war unser Thema heute hier bei Kontrovers. Mit Ulrich Meyer, gerade eben gehört, von der Landeselternkonferenz NRW. Christian Piwatz, Kultusstaatsminister des Freistaats Sachsen. Und Marlies Thepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren und Ihnen einen schönen Tag.